Hast du schon mal deinen Chef oder deine Chefin verklagt? Die mehrfach preisgekrönte Journalistin Birte Meier, die hat's getan. Ihr Anliegen? Einfach nur genauso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen. Solltest auch du vermuten, dass du weniger verdienst, obwohl du mindestens genauso viel leistest wie die anderen, dann ist die aktuelle Folge für dich. Denn Birte Meier, die teilt heute nicht nur ihre ganz persönliche Geschichte mit der Geldreise-Community, sie räumt auch mit Mythen auf rund um Lohndiskriminierung, wie zum Beispiel, Frauen wählen einfach die falschen Berufe oder verhandeln schlichtweg schlechter Gehalt. Und sie gibt ganz konkrete Tipps, wie du dir das holen kannst, was dir von Gesetzes wegen her zusteht. Gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Hallo, liebe Geldreisende. Ich freue mich, heute mit einer Frau sprechen zu dürfen, die sich seit Jahren dafür einsetzt, dass es hierzulande heißt, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Ich spreche heute mit Birte Meier. Hallo Birte, schön, dass du heute zu Gast im Auf Geldreise-Podcast bist.
Hallo Anja und hallo liebe Geldreisende. Freut mich sehr, danke für die Einladung.
Wer Birte Meier nicht kennt, Birte ist Journalistin und deine Arbeit, die ist mehrfach preisgekrönt und seit September 2022 bist du Investigativ-Chefreporterin bei RTL News. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einigen HörerInnen dein Name bekannt vorkommt, sie ihn aber eher mit dem ZDF in Verbindung bringen, allerdings nicht unbedingt mit deiner Arbeit dort. Du hast nämlich zuvor viele, viele Jahre als Redakteurin für Frontal 21 gearbeitet, sondern damit, dass du deinen ehemaligen Arbeitgeber, also das ZDF, verklagt hast. Warum genau hast du dich dazu entschieden?
Ach, ich hatte schon länger den Eindruck, dass ich weniger verdiene als männliche Kollegen, die einen vergleichbaren Job machen, ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gibt. Beziehungsweise ich hatte den Eindruck, dass da was nicht stimmt. Und als ich dann feststellte, dass der sachliche Grund, der vermeintlich, der mir mitgeteilt worden war von Seiten des Hauses, dass der beim allerbesten Willen nicht zutreffen konnte, da dachte ich, das geht nicht, das so kann ich nicht arbeiten, das geht nicht, das müssen wir ändern.
Ich finde dein Anliegen auch absolut nachvollziehbar. Also ich meine, einfach nur genauso viel verdienen wie deine männlichen Kollegen, das ist eigentlich ein No-Brainer, sollte man meinen. Aber ich sage nur so viel, deine juristische Auseinandersetzung mit dem ZDF, die geht mittlerweile ins achte Jahr und ein Ende ist nicht so wirklich in Sicht, ne? Und du hast ja auch wirklich lange drüber geschwiegen. Dieses Jahr war aber endlich Schluss damit, mit Veröffentlichung deines Buches Equal Pay Now. Woher kam denn der Sinneswandel?
Ich habe sehr lange mich tatsächlich nicht geäußert, sondern die gemeinnützige Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Verfahren seit vielen Jahren unterstützt hat, die hat sich geäußert und hat einen unglaublich guten Job gemacht, diese auch teilweise sehr komplizierte juristische Materie in die Öffentlichkeit zu tragen und immer wieder geduldig zu erklären. Das hätte ich gar nicht besser machen können. Ich war die ganze Zeit beim ZDF beschäftigt bis vergangenes Jahr und wollte da auch nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen, mich auch nicht weiter noch zusätzlich exponieren tatsächlich. Es war ja die ganze Zeit ein laufendes Verfahren. Das erste laufende Verfahren hatte dann ja vergangenes Jahr am Bundesverfassungsgericht seinen Endpunkt erreicht. Und ich finde, wenn man einmal bis nach Karlsruhe geschafft hat, dann muss man jetzt auch nicht zwingend weiter schweigen, bis man zum zweiten Mal da gelandet ist.
Das stimmt.
Da kann man dann auch irgendwann mal sich äußern.
Falls ihr auch noch nie von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gehört habt, hier eine ganz kurze Einordnung. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, von der Birte Meier hier spricht, setzt sich mithilfe strategischer Gerichtsverfahren und juristischen Interventionen für die Grund- und Menschenrechte ein. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, Demokratie und Zivilgesellschaft zu fördern, Überwachung und digitale Durchleuchtung zu begrenzen und für alle Menschen gleiche Rechte und soziale Teilhabe durchzusetzen. In Equal Pay Now hast du ja nicht nur deine ganz persönliche Geschichte niedergeschrieben, die du mit viel zu vielen Frauen in Deutschland leider teilst. Du hast auch darüber geschrieben, wie die damalige Bundesregierung beim Versuch für mehr Lohngleichheit zu sorgen krachend gescheitert ist mit Einführung des Entgelttransparenzgesetzes 2017, aber auch darüber, wie wir uns das holen, was uns von Gesetzes wegen her zusteht. Wann kam dir denn erstmals der Gedanke, dass sich dein ehemaliger Arbeitgeber nicht ans Gesetz hält? Also wann kam das Gefühl auf, dass du weniger verdienen könntest als deine männlichen Kollegen?
Das ZDF hat 2011 einen neuen Tarifvertrag eingeführt für langjährige sogenannte Festfreie. Das sind MitarbeiterInnen, die werden meist eingesetzt wie Festangestellte, sind aber formal nicht festangestellt, sondern formal freie MitarbeiterInnen. In meinem Fall habe ich trotzdem ein monatliches Fixgehalt oder Honorar erhalten. Eine Reihe von diesen langjährig festfreien MitarbeiterInnen wurden überführt in einen neuen Tarifvertrag, den das ZDF geschaffen hatte. Und dieser Tarifvertrag sah zwei sogenannte Honorarbänder vor. Einmal den für den einfachen Redakteur sozusagen und einmal für den gehobenen. Es gab in der Redaktion, so hatte ich den Eindruck, 8 männliche Kollegen und ich, die alle in diesen neuen Tarifvertrag kamen und die alle Beiträge für dieselbe Sendung machten. Und die 8 Männer sollten alle in das schöne Honorarband, in das gehobene, und ich sollte als einzige Frau, und das ist ja bemerkenswert, 8 Männer und eine Frau ist ja eine Relation, die gibt es ja so nicht mehr so häufig, aber ich als einzige Frau sollte also nicht in dieses gehobene, schöne Honorarband, 4 war das damals. Und da habe ich mich das erste Mal fürchterlich aufgeregt.
Verständlicherweise habe ich
mir ausgerechnet, was das so bis zur Rente bedeutet, habe das sofort wieder vergessen, weil es wirklich unglaublich viel Geld war. Und habe also erreicht, dass ich in dasselbe Honorarband eingruppiert wurde wie die männlichen Kollegen.
Du musstest das musstest das argumentieren, du gehörst da auch eingeordnet.
Ja, das war ein längeres Argument.
Das war auch ein
hier und da erhitzt geführtes Argument. Das hatte ich also erreicht. Dann gab es aber noch das Problem mit der Einstufung. Also so ein Tarifvertrag hat ja, da gibt es ja 2 Entscheidungen zu fällen sozusagen. Nämlich einmal, in welche Gruppe kommt man, das ist die horizontale, und dann in welche, die vertikale quasi, und auf welche Stufe kommt man. Und diese Stufe richtete sich nach meinem vorhergehenden Halt, und das war niedriger als die erste Stufe, und damit kam ich also in die Stufe 0, und für die gab es noch eine Sonderform, dass die immer erst später hochgestuft werden als die Kollegen, dass sich also der Gehaltsunterschied nochmal erhöht. Das konnte ich dann nicht mehr wegverhandeln, und das wurde mir erklärt, also dass ich ja weniger Seniorität habe als die Kollegen, also weniger Berufserfahrung, Betriebsseniorität. Auf den ersten Blick sah das auch gar nicht so unplausibel aus. Viele, viele Jahre später gab es eine Weihnachtsfeier, und da fragte ich einen Kollegen, der deutlich nach mir in das Haus kam und auch deutlich jünger war, also einfach deshalb auch weniger Berufserfahrung hatte, und siehe da, der verdiente auch mehr als ich. Genau, und der verdiente auch wahnsinnig viel mehr als eine Kollegin, die also eine sehr gleichwertige, sehr vergleichbare Ausbildung und vorherige Berufserfahrung hatte und fast zeitgleich mit ihm ins ZDF kam. Und da geriet das Argumentationsgebäude doch sehr ins Wanken.
Und was hast du dann gemacht?
Erstmal war ich wahnsinnig wütend. Ich war wirklich maßlos
wütend. Glaub ich dir sehr.
Und es ist so ein Gefühl, wie betrogen zu werden einfach. Das ist ein Vertrauensverlust. Da geht es ja auch nicht nur um das Geld, was einem entgeht, also die Zahl auf dem Konto oder der Schein im Portemonnaie, sondern es geht ja auch um die Demütigung, die damit einhergeht. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass Wertschätzung im Arbeitsleben über Honorar oder Gehalt ausgedrückt wird.
Ja, klar.
Das ist die gängige Währung. Und wenn man feststellt, dass man aufgrund seines Geschlechts womöglich diskriminiert wird und schlechter gestellt wird, das ist ein Schlag ins Gesicht. Und es gibt auch bis heute, ist mir kein guter Grund eingefallen, warum man das eigentlich so hinnehmen muss, weder als einzelne Frau noch als Gesellschaft tatsächlich.
Und dann hast du im nächsten Schritt das ZDF verklagt. Das ist mittlerweile 8 Jahre her, und der Rechtsstreit, der läuft aber trotzdem noch. Was ist seitdem passiert?
Oh, da ist wirklich viel passiert. Das kann man kurz kaum zusammenfassen. Ich kann das kurz versuchen. Ich habe die ersten beiden Instanzen krachend verloren. In der ersten Instanz erklärte der Richter also sinngemäß, die Männer hätten wohl besser verhandelt. Das nenne man Kapitalismus. Und Frauen würden ja vielleicht auch weniger verdienen, weil sie Kinder bekommen. Und als seine Freundin im Publikum sagte im Saal, das ist ja wie im Mittelalter hier, rief er Ruhe auf den billigen Plätzen. Also das war ein würde ich sagen, hatte Spektakel. In der zweiten Instanz ging es deutlich ruhiger zu. Nichtsdestotrotz habe ich auch verloren, weil ich nämlich nach Ansicht des Gerichts nicht belegen konnte, dass ich weniger verdiene, weil ich eine Frau bin.
Okay, ja.
Ja, das ist auch schwierig zu erbringen, diese Beleg. Jahre später hat das Bundesarbeitsgericht in einem weiteren Fall bei einer anderen Frau erklärt, dass die Frauen auch gar nicht belegen müssen, wie sollen sie das auch tun, sondern dass es im Gegenteil der Arbeitgeber ist, der da in der Beweispflicht ist, der also gute Gründe vorbeibringt.
Ja.
Genau. Das hat mir aber nicht geholfen. Ich bin dann die Revision, also mein Recht, die nächste Instanz anzurufen, wurde nur in einem Teil des Verfahrens tatsächlich zugelassen, nämlich dem Entgelttransparenzgesetz. Das ist eben dieses deutlich missratene Gesetz, was die Bundesregierung 2017 auf den Weg gebracht hat. Diesen Teil des Verfahrens habe ich gewonnen. Also das war das erste Mal 2020, 5 Jahre nach Klageeinreichung. Halleluja, endlich mal ein Sieg vor Gericht. Das Bundesarbeitsgericht hat geurteilt, dass das Entgelttransparenzgesetz einschlägige europäische Richtlinien umsetzt und deshalb über den Wortlaut hinaus auszulegen ist. Im Wortlaut sind die sogenannten Arbeitnehmerähnlichen, nämlich gar nicht MitarbeiterInnen, gar nicht enthalten. Das macht aber nichts, hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, sondern weil auf der europäischen Ebene ein weit gefassterer Arbeitnehmerbegriff gilt also dieses Entgelttransparenzgesetz auch für Menschen wie mich. Und ein weiteres Jahr später hat dann das ZDF auch tatsächlich den sogenannten Median herausgerückt, also die Auskunft, was meine männlichen Kollegen im Mittel verdienen. Und das waren im Jahr 2017 800 € im Monat. Und aus dieser ungleichen Einstufung konnte man sich also errechnen, dass das in den Folgejahren noch deutlich steigt auf nach unserer Berechnung ungefähr 1.500 € im Monat. Also reichlich viel Geld.
Ja, 800 € im Monat, Wahnsinn, auf jeden Fall.
Und das Blöde ist, dass der Gesetzgeber in diesem unseligen Entgelttransparenzgesetz nicht aufgeschrieben hat, was eigentlich passiert, wenn die Auskunft ergibt, dass die Männer mehr verdienen. Also mitnichten steht da drin und dann muss der Arbeitgeber das begründen oder aber dass die Diskrepanz, diese Gehaltsdifferenz ausgleichen. Und in dem Teil des Verfahrens, in dem es eben um diese Gleichbezahlung ging, habe ich vom Bundesarbeitsgericht verloren aus formalen Gründen und vor dem Bundesverfassungsgericht nochmal aus formalen Gründen verloren, wenn man so will. Denn das Bundesverfassungsgericht erklärte, als diese Beschwerde endlich mal bearbeitet wurde, dass ich ja jetzt wunderbar nochmal klagen könnte, denn ich habe jetzt das mittlere Gehalt, also ich kann die Differenz zum Gehalt der männlichen Kollegen beziffern. Und das Bundesarbeitsgericht hat in einem weiteren Urteil bei einer weiteren Frau erklärt, es gilt die Beweislastumkehr, ist das Gehalt höher, ist die Auskunft auch nach dem Entgelttransparenzgesetz höher, dann muss der Arbeitgeber gute Gründe vorlegen und kann er das nicht, dann muss er das Gehalt aufstocken der Frau auf das, nicht in dem Fall auf diesen Median nach Entgelttransparenzgesetz. Und mit diesen beiden Auskünften kann ich ja prächtig nochmal von vorne anfangen zu klagen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Wenn es aber ein weiteres Gericht gibt, was sich auch mit der Sache befassen kann, dann ist das Bundesverfassungsgericht nicht mehr zuständig. Und mit der Begründung wurde das also abgelehnt. Man hat mir freundlicherweise noch ganz gute Aussichten in den Beschluss geschrieben. Was haben wir das so interpretiert? Ja, jetzt bin ich also wieder vom Arbeitsgericht. Also es ist eine sehr lange Odyssee. Ich habe jetzt jede Instanz der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit kennengelernt und auch das Bundesverfassungsgericht. Es war trotzdem nicht ganz nutzlos. Dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts war wegweisend tatsächlich und hilft jetzt immerhin vielen anderen Frauen. Und das ist ja auch schon ganz schön.
Wir haben jetzt viel über die Gesetze gesprochen, ne? Gleiches Geld für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit, das ist gesetzlich festgelegt, nicht nur im Grundgesetz und im Entgelttransparenzgesetz. Nee, das ist auch auf EU-Ebene gesetzlich verankert und trotzdem werden Frauen hierzulande viel zu oft schlechter bezahlt als Männer, selbst bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Arbeitszeit, Verantwortung und so weiter. Eine Aussage, mit der ich in diesem Kontext schon häufiger konfrontiert wurde, ist: Wenn das so wäre, dass Frauen weniger verdienen als Männer bei gleichwertiger Arbeit, dann würden doch Unternehmen finanziell gut daran tun, nur Frauen einzustellen. Also vereinfacht gesprochen, Lohndiskriminierung, das gibt's doch gar nicht. Was sagst denn du dazu?
Beziehungsweise, wenn es Lohndiskriminierung gäbe, dann würde sie sich ja lohnen.
Ja, ja, das ist, natürlich.
Das ist ja ich will gar nicht ausschließen, dass es das ein oder andere Unternehmen gibt, das Frauen beschäftigt, weil sie günstiger sind. Das mag ja alles vorkommen. Aber das ist ein Argument, das führt nirgendwo hin, egal wie man es dreht. Erstens ist Lohndiskriminierung gut belegt. Wir haben eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland, die sogenannte bereinigte, wenn man also alle möglichen Faktoren herausrechnet, die man als genuin weiblich ansieht, wie den Hang zum schlechter bezahlten Beruf, die Teilzeitfalle, die Frauen dann an die gläserne Decke stoßen lässt und so weiter. Wenn wir also alle diese Faktoren herausrechnen, aus der sogenannten unbereinigten Lohnlücke von 18%, dann verbleiben immer noch 7%.
Gerade Frauen aus Deutschland nehmen den Gender Pay Gap im europäischen Vergleich am stärksten wahr. Für 72% der Frauen ist die Gehaltslücke der Hauptgrund für Ungleichheit der Geschlechter. Das geht aus der aktuellen Womenomics-Studie von Mastercard hervor, in der 12.000 Frauen aus 12 europäischen Ländern zum Thema befragt wurden.
7%, das ist ja nicht nichts. Das heißt, dass es die gibt, ist wirklich gut belegt. Das ist auch kein Recht, worüber man diskutieren kann. Wenn, dann, ja, kann ja jeder kommen und so. Das ist ein Grundrecht. Da gibt es überhaupt nichts, darüber zu diskutieren. Und das gehört auch durchgesetzt. Das ist eine Unverschämtheit, wenn man da anfängt rumzuschlawinern und sich überlegt, naja, also wenn das so wäre, wenn man das so anstellt. Das ist Unsinn.
Mythos Nummer 2, denn wir haben ja noch ein paar Mythen im Petto. Frauen verhandeln schlichtweg schlechter ihr Gehalt. Hast du vorhin auch schon gesagt.
Ja, und sind deshalb selber schuld, wenn sie weniger verdienen.
Oh ja, genau.
Studien belegen, dass Frauen in der Tat schlechtere Chancen haben, ein höheres Gehalt zu erzielen als Männer. Das liegt daran, dass sie so ein Einstellungsgespräch oder auch ein Gespräch um eine Gehaltserhöhung oder mein Bonus, da stoßen ja nicht zwei neutral programmierte Personen oder Algorithmen aufeinander, sondern das sind Menschen mit jeweiligen Erfahrungen und Erwartungshorizonten. Und da spielen selbstverständlich, wenn man nicht aufpasst, unbewusste Vorbehalte, Stereotype und so weiter mit rein. Wenn eine Frau also auftritt wie ein Typ, nämlich fordernd, selbstverständlich schaffe ich das, natürlich mache ich und so weiter und so fort, dann kann sie Pech haben und dann gilt sie als eine mit Haaren auf den Zähnen und die hat man lieber nicht so im Team und die gilt als unsympathisch und irgendwie nicht so nett. Tritt sie auf wie eine Frau, wie man es von einer Frau erwartet, dann geht sie wahrscheinlich mit weniger Geld nach Hause. So aus dem Grund, weil das Spiel ja so unfair ist tatsächlich und weil Frauen mit diesem Argument nicht gewinnen können.
Ja, wie man es dreht und wendet.
Ja, ganz genau. Es ist blaming the victim heißt es im Amerikanischen, wenn die Leidtragenden verantwortlich gemacht werden für eine Situation, für die sie eben nicht verantwortlich sind. Aus diesem Grund hat das Bundesarbeitsgericht jetzt dieses Jahr im Februar entschieden, dass dieses Argument, wenn man es denn überhaupt so nennen möchte, der Arbeitgeber, der Mann hat halt besser verhandelt und deswegen darf der auch mehr verdienen, dass das vor Gericht nicht mehr gilt. Also damit kommt ein Arbeitgeber nicht mehr durch. Da hat eine Klägerin aus Sachsen gewonnen, Susanne Dümmer, die erheblich weniger verdiente und ihr Arbeitgeber, also der Geschäftsführer ihrer Firma, der da im Gerichtssaal saß, der konnte das gar nicht fassen, dass er dieses Ding verliert. Der polterte und war wirklich ungläubig.
Verhandlungsgeschick ist kein objektives Kriterium für ungleiche Bezahlung. Das hat Susanne Dumas 2023 vor dem Bundesarbeitsgericht erstritten. Die Außendienstmitarbeiterin verklagte 2018 ihren ehemaligen Arbeitgeber, ein Metallunternehmen, da ein männlicher Kollege bei gleicher Qualifikation signifikant mehr verdiente als sie. Die Begründung ihres ehemaligen Arbeitgebers? Der Kollege habe bei Einstellung mehr Geld gefordert. Das ließ das Gericht nicht gelten und gab der Klägerin in einem Grundsatzurteil recht. ArbeitgeberInnen dürfen vom Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht abweichen. Auch dann nicht, wenn ein Mann mehr Geld fordert als seine Kollegin. Susanne Dumas bekam den ihr entgangenen Lohn in Höhe von 14.500 Euro und 2.000 Euro Diskriminierungsentschädigung zugesprochen.
Aber lass uns mal weitermachen mit den Legenden und Mythen rund um Lohnungleichheit. Was hältst du davon? Frauen wählen einfach die falschen Berufe bzw. Branchen. Ich finde, das ist noch so ein Klassiker.
Ja, der verhängnisvolle Hang der Frau zum schlecht bezahlten Beruf. Warum werden sie auch Altenpflegerin, Kita-Betreuerin, Friseurin und nicht Kfz-Mechaniker, Top-Manager und Hirnchirurg?
Das ist die Frage. Ja.
Ja, schön blöd. Auch das ist ein Argument, was das Pferd von hinten aufzäumt. Die erste Frage ist, wer soll denn diese gesellschaftlich ja doch wichtigen Aufgaben übernehmen, wenn die Frauen sich überlegen, wie werden jetzt alle Kfz-Mechaniker? Das zweite ist, dass Frauen, wenn sie in weiblich dominierten Tätigkeiten arbeiten, dass sie dann schlechter verdient sind, ist ja eine Folge davon, dass diese Tätigkeit mehrheitlich von Frauen besetzt wird. Es überträgt sich quasi die gesellschaftliche Erwartung, dass eine Frau weniger fordernd ist und genügsam, überträgt sich auf diese Branche oder auf diesen Beruf. Damit können Frauen sich dagegen dann auch einfach sehr schlecht wehren. Das ist zu kurz gesprungen, dieses Argument.
Ja, das stimmt. Da hast du einen Punkt.
Ja, es ist auch nicht so, dass Frauen, wenn sie den Beruf wechseln, dass sie dann automatisch gleich viel verdienen. Also eine Steuergehilfin, die Steuerberater wird, um jetzt mal so zwei relativ willkürliche Berufe rauszuziehen, wird auch als Steuerberaterin wahrscheinlich weniger verdienen als Steuerberater. Sie wird mehr verdienen als Steuerberatergehilfin, aber weil die Qualifikation eine andere ist. Aber sie entkommt der Lohnlücke nicht. Die folgt Frauen wie Pech auf den Fersen.
Unglaublich. Und ich finde es ja auch immer sehr, sehr spannend, dass es auch Studien gibt, die besagen, wenn ein Mann in einem vermeintlichen Frauenberuf ausübt, dass der aber dann besser bezahlt wird als die Frauen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir denke, Wahnsinn. Okay.
Ja, das gesellschaftliche Stigma wirkt.
Ja. Letztens habe ich mit einem unserer Posts auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise eine kleine Diskussion darüber losgetreten, ob denn Tarifverträge vor Lohndiskriminierung schützen oder nicht. Ich habe das ganz kurz abmoderiert mit, naja, ganz so stimmt das nicht, dass Tarifverträge davor schützen. Und dass wir die Frage demnächst im Podcast beantworten. Und die würde ich ganz gerne von dir beantworten lassen. Du hast uns ja schon einen kleinen Einblick gegeben mit deiner eigenen Geschichte. Aber hast dich ja nochmal sehr detailliert mit dieser These auseinandergesetzt für dein Buch. Was konntest du da rausfinden?
Ja, Tarifverträge. Tarifverträge werden sowohl von Gewerkschaften als auch von Arbeitgebern gerne vorgebracht als ganz wirksames Instrument gegen Lohndiskriminierung. Und so einfach ist es auch hier wieder nicht. Also wir sehen in Studien, dass Tarifverträge in Maßen schützen. Also die Lohnlücke in Unternehmen, die Tarifverträge anwenden, ist geringer als in Unternehmen, die keine Tarifverträge haben. Es bleibt aber eine Lohnlücke. Und das ist auch ganz nachvollziehbar. Zum einen ermöglichen auch Tarifverträge immer Verhandlungsspielraum. In welche Gruppe bekomme ich? In welche Stufe komme ich? Werden mir 2 Jahre Berufserfahrung, die so mittelgut passen, werden die mir anerkannt und ich rutsche eine Stufe weiter nach rechts oder werden die mir nicht anerkannt und ich rutsche eine Stufe weiter nach links? Verhandlungsgeschick, wissen wir, ist für Frauen immer nicht gut. Da profitieren Frauen selten davon als Männer. Dasselbe bei der Gruppe und dasselbe im Übrigen auch bei Boni, ne? Auch die gibt es ja häufig. Das andere ist, dass natürlich auch ein Tarifvertrag selber diskriminieren kann. Wenn ich Tätigkeiten in einem Unternehmen, Diskriminierung kann ja immer nur bei einem Arbeitgeber stattfinden, also beim selben Arbeitgeber. Wenn ich also Tätigkeiten habe, die gleichwertig sind. In Österreich gab es diesen Fall, wo die Heilmasseurinnen bei einem Wellnessunternehmen, einem Hotel, schlechter verdienten als die Gärtner. Wenn ich sowas per Tarifvertrag festlege, weil ich einfach der Auffassung bin, dass Gärtner mehr bekommen sollen und dann aber eine Tätigkeitsanalyse ergibt, dass in Wahrheit die Masseurinnen genauso verantwortungsvolle Tätigkeiten verrichten, dann ist das natürlich immer noch illegal, auch wenn ein Tarifvertrag drüber steht. Wir haben hier Astrid Siemes-Knoblich hat auch jüngst gewonnen. Das ist die ehemalige Bürgermeisterin von Mühlhausen im Badischen, in der Nähe von Freiburg. In Baden-Württemberg gibt es die Besonderheit, dass die Vergütung der BürgermeisterInnen, da gibt es zwei Varianten, die da führen, also zwei Vergütungsgruppen. Und die Kreisverwaltung, meine ich, sei es damals, hat entschieden, welcher Bürgermeister welche Gruppe bekommt. Und ihr Vorgänger und ihr Nachfolger, beides Männer, bekamen die höhere der beiden Varianten und sie die niedrigere. Das muss man sich mal vorstellen. Bürgermeister.
Trotz Tarifvertrag und die Position als Bürgermeisterin.
In dem Fall, glaube ich, sogar verbeamtet. Die hat geklagt und hat auch gewonnen. Da ging es um 50.000 Euro ungefähr. Man muss sich hüten. Man muss sich hüten, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften die Tarifverträge, die grundsätzlich eine tolle Sache sind, instrumentalisieren und Frauen vorgaukeln, hey, ihr habt einen Tarifvertrag und damit ist wirklich alles bombenfest, damit könnt ihr nicht diskriminiert werden. Das ist Unsinn. Es ist besser als kein Tarifvertrag, aber nicht gut genug.
Das stimmt. Ich glaube, um bis zu 10 Prozentpunkte weniger fällt die Lohnlücke aus, ne, mit Tarifvertrag, aber ist halt trotzdem noch die Lohnlücke da. Ist halt einfach so.
Ja.
Auch sehr schönes Mythos Nummer 5. Frauen bringen es einfach nicht und das sollte dir ja auch kurzzeitig eingeredet werden von deinem ehemaligen Arbeitgeber und das, obwohl du mehrfach preisgekrönt bist.
Ja, wenn man, es geht ja nicht, also wenn man einmal Klage einreicht oder sich beschwert, dann geht natürlich häufig mal so ein, das ist auch anderen Frauen passiert, irgendwie müssen Arbeitgeber dann ja rechtfertigen, dass die Frau weniger verdient und dann fängt man an, sich irgendwie was zu überlegen, dass die Arbeit halt nicht so gut ist oder doch nicht taugt oder nicht so viel oder eben anders oder weiß der Fuchs. Wir haben dieses Phänomen, aber dass Frauen schlechter verdienen, ja auch im Sport beispielsweise. Regina Heimich, die ehemalige Boxweltmeisterin, die bekanntermaßen die Frauenfußballerin. Da gibt's eklatante, wirklich eklatante Unterschiede und das wird dann häufig mal damit begründet, dass die ja auch nicht so viel Geld erwirtschaften. Das war bei den amerikanischen Fußballerinnen genau dasselbe. Ihr habt halt einfach nicht so viele Sponsoring-Einnahmen. Und das stimmt natürlich, so, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber dann muss man sich ja die Frage stellen, wie kommt das denn? Warum haben denn, und so haben die amerikanischen Fußballerinnen argumentiert, klar, wenn unsere Trainingsbedingungen schlechter sind, oder in Deutschland gibt es das Argument, wenn die Ausstrahlungszeiten nicht so gut sind, wie sollen wir denn dasselbe Preisgeld erwirtschaften, dasselbe Sponsoringgeld vor allen Dingen erwirtschaften? Und da muss man, und bei Regina Heimich, die hat dann einfach einen Anwalt eingeschaltet und dann ließ sich die Sache doch regeln. So, also dieses Gegenargument, dass Frauen eben wahlweise nicht so gut sind oder aber nicht so viel Geld erwirtschaften, oder das ist häufig, ist das so ein Sand ins Getriebe, hätte ich jetzt was gesagt, aber es ist ein Sand ins Auge streuen. Man muss da genau hinschauen. Stimmt denn die Relation zwischen dem Geld, was erwirtschaftet wird, und dem Unterschied im Salär tatsächlich. Da wird es schnell mal unsachlich.
Ihr Lieben, für heute soll es das gewesen sein. In 2 Wochen gibt es dann Teil 2 des Interviews mit Birte Meier auf die Ohren. Und dann wird es so richtig praktisch. Ihr erfahrt nämlich, wie ihr feststellen könnt, ob ihr von Lohndiskriminierung betroffen seid und wie ihr anschließend ganz konkret vorgeht, um euch das zu holen, was euch rechtlich zusteht. Nämlich gleiches Geld für gleiche Arbeit.